und entsprechende Auslastungen, die natürlich diese Jagdreize einbeziehen. Das ist so wichtig, also sonst hat man keinen Erfolg. Ja. Dieses, ich verbiete das meinem Hund und der darf das nicht mehr, wird einen nicht zum Erfolg bringen, weil es ist ja die Natur des Hundes. Und wenn dieser Hund das Bedürfnis extrem ausgeprägt hat und da dann einfach hinzugehen, zu sagen, nee, das darfst jetzt halt nie wieder, ist keine sichere Nummer, sondern ja eher die sichere Nummer für Frust. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe in den letzten Tagen zu oft das Stoppsignal von Kenny gezeigt. Ich bin so viel dazu gefragt worden und vor allem natürlich auch, ja, aber wie kann ich sowas aufbauen, wenn mein Hund doch total jagdambitioniert ist? Und natürlich auch sowas wie, hast du überhaupt schon mal mit einem Hund trainiert, der wirklich jagen wollte? Ja, und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal direkt eine Podcast-Folge dazu auf. Der Weg zum Stopp, obwohl da die Jagdreize sind. Wie geht das überhaupt? Und viele werden sich wahrscheinlich schon denken, wenn du mir schon länger folgst und mir schon öfter zugehört hast, dann wirst du wissen, dass du jetzt keine Antwort bekommst, die für alle Hunde einfach allgemeingültig ist. Das geht überhaupt nicht. Und das mag erstmal enttäuschend sein, wenn man es vielleicht so über den leichten Weg gewohnt ist oder auch hofft, dass es so eine Aussage gäbe wie, du machst jetzt die und diese Übung so und so und dann ist alles im Lack. Das geht leider nicht. Also es ist tatsächlich eine extrem individuelle Sache, gerade wenn wir über sowas wie Jagen und Jagdreize sprechen. Welcher Typ Hund? Ja, über was für einen Hund sprechen wir hier? Ist dein Hund noch ganz jung? Ist der gerade vielleicht sogar echt noch im Welpenalter und du hast quasi noch alle Möglichkeiten offen? Hat dein Hund schon Lernerfahrungen gemacht? Ganz extrem, vielleicht ortsverknüpft oder situativ. Immer wenn ich mit dem Kumpel unterwegs bin, dann rennen wir los, weil der kann besser schnuppern als ich und ich höre besser. Was auch immer, ja. Das wären Lernerfahrungen, die da sind, dass dein Hund vielleicht auch verknüpft hat. Dieser Geruch macht richtig geile Hormone und vor allem, wenn ich an diesem Ort bin. Natürlich macht die Genetik einen Unterschied. Ich glaube, das ist aber völlig logisch. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Weil bei der Genetik ist nämlich auch noch diese Geschichte, hast du so einen Hund, bei dem quasi genetisch drin ist, oh, da bewegen sich drei längere Grashalme, die sind quasi schon fast ein Gebüsch und ein Gebüsch macht yippie-yay, da könnte ein Jagdobjekt drin sein. Und weil das sein könnte, bin ich einfach schon mal vorsorglich auf 280. Das ist tatsächlich so eine Genetiksache auch zum Teil. Also welche Bilder, welche Suchenbilder sind da in deinem Hund? Und nochmal, auch das Lernverhalten spielt da eine absolute Rolle. Das kennen wahrscheinlich einige, die gerade zuhören und sagen, ja, ja, da in dem Gebüsch. Oder der Hund weiß ganz genau, hinter diesem Auto, da hockt sich mal die Woche die Nachbarskatze. Was auch immer, ja. Das zählt da total mit und da wissen wir ja, ab einer gewissen ordentlichen Hormonmenge braucht es da kein, ich muss jetzt erstmal 3000 Mal verknüpft haben, dass Rehgeruch bedeutet, da rennt ein Reh und deshalb laufe ich da und dahin. Ja, nee, wenn die Hormonmenge so krass ist, dann reicht da einmal, um abzuspeichern, richtig geile Nummer, das mache ich öfter. Und vielleicht braucht ein Hund gar keine Lernerfahrung, weil seine Gene ausreichen, die dazu führen, dass dann im Gehirn die Hormone Samba tanzen. Ja, also all das ist da natürlich ein großes Ding. Dann gibt es Hunde, und wenn man sich auch wieder anschaut, für was wurden die gezüchtet? Es gibt Hunde, die sagen ganz klar, alles kleiner als ich. Ja, Ratten, Mäuse, Hamster, all sowas, super interessant. Wenn es schon ein richtig großer Feldhase ist, nö, bei einem Reh gucke ich nicht mal hin. Und dann umgekehrt, Hunde, die halt sagen, solange ich hier nichts wegrennen sehe, weiß ich jetzt nicht. Und dann gibt's Hunde, die auf Geruch schon sowas von steil gehen, dass die Leute sagen, wirklich kaum ansprechbar. Ich habe überhaupt keine Chance. Wo kriege ich hier den Fuß in die Tür fürs Training? Bei wieder anderen Hunden ist es so, die sehen irgendwo am Horizont einen Fleck. Ich bin mir sicher, es könnte ein Reh sein, deshalb flippe ich hier jetzt schon mal aus und bin nicht mehr ansprechbar. Und bei wieder anderen ist es, dass sie extrem sensibel auf Geräusche reagieren, wenn irgendwie zum Beispiel ein Vögelchen durchs Unterholz flattert oder ja einfach schon ein Ast knackst, dann sind die richtig aufgeregt. Dann gibt es welche, wo man wirklich ganz klar sagen kann, das ist nur im Wald, am Feld sind die irgendwie schon super easy. Und bei anderen ist es eben dieses, ja, da stehen drei längere Grashalme, das ist quasi wie ein Gebüsch, das ist quasi wie ein Wald. Und deshalb können diese Leute schon auf dem Feld schwierig spazieren gehen. Vor allem, wenn der Hund da dann schon Lernerfahrungen gemacht hat. Also, du siehst, es würde echt problematisch sein, hier jetzt einfach zu sagen, du musst das und das machen. Du solltest zusehen, dass du deinen Hund kennst. Also, überleg mal. Klar, du kannst natürlich auch zum einen, wenn du, auch bei Mischling geht es ja, dass man eben sagt, hey, ich weiß so ungefähr, das und das ist in meinem Hund drin. Dann guck doch mal, für was wurden die gezüchtet und wie ist denn das? Ja, wenn die jagdlich ambitioniert sind, wie ist denn das? Eher so große Tiere, kleine Tiere, eher so Sichtjäger, reagieren die auf Geruch oder auf alles? Ja, also da sich mal so ein bisschen klar zu machen, über welchen Sinneskanal sprechen wir hier? Was ist das, was meinen Hund in Wallung bringt? Oder eben auch, ja, welche Tiere, wo hat er schon Lernerfahrungen gemacht und. Weil ich da immer ganz wichtig finde, dass wir uns auch entsprechend unsere Spazierwege aussuchen und auch überlegen, wie ist denn so die alltägliche Frustrationslast? Aber sowas zum Beispiel gehe ich extrem in meinem Stresskurs an, dass man da wirklich richtig auseinanderfieselt, wie man den Alltag gestaltet mit Frust und Stress und. Also, jetzt sind wir soweit, dass schon mal richtig klar ist, das ist hochgradig individuell. Das bleibt also gar nicht aus zu sagen, ich muss mich da wirklich mit meinem Hund beschäftigen. Also, wenn ich sage, ich habe da ein Ding, mein Hund ist jagdlich ambitioniert wie Hulle, dann liegt es also an dir, genauer hinzugucken, wie, wo, was, damit du deinen Hund besser verstehst, damit du ihn besser trainieren kannst, damit du kleinschrittiger und passender trainieren kannst und natürlich auch ihn passender verstärken kannst, weil das geht ja einher damit. Wenn du weißt, wie dein Hund eigentlich jagen gehen wollen würde und was ihn richtig in Wallung bringt, dann kannst du ja auch entsprechend die Verstärker auswählen, weil das ist dann wichtig, wenn wir da ins Training reingehen. Es gibt keine allgemeine Lösung. Wir müssen gucken, bei welchem Hund, wie, wo und was. Frustrationstoleranz habe ich angesprochen. Und da komme ich jetzt auch kurz, so wirklich nur ganz kurz zu diesem Ding. Ja, auch wenn wir dann Training machen mit super tollen Verstärkern. Ein Hund, der es wirklich ernst meint mit dem Jagen und weiß, was da im Wald los ist und wie toll er sich dabei fühlt und dass er das sehr, 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 sehr gerne wollen würde. Egal, welchen Verstärker du da zückst, du kannst dagegen nicht so ganz wirklich anstinken. Das heißt, wir haben da dennoch Frust, ja, wir haben da Konflikte, Motivationskonflikte. Ich bin hier ja in der Umwelt und eigentlich würde ich, ja, das, was mein Mensch mir da liefert, ist schon auch echt voll cool. Also das müssen wir uns auf jeden Fall klar machen, dass nur weil wir trainieren, das nicht bedeutet, dass der Hund keinen Frust mehr empfindet. Das würde ich im Auge behalten. Klar, ne, auch wieder Hirnreifung, Alter des Hundes, wie gefestigt, wie oft verstärkt, all das spielt dann mit rein. Da kann ich dann auch nur sagen, ich weiß, dass Scanny kein Problem macht, dass wir ein paar Rehe treffen. Wenn wir an dem Tag dann aber auch noch Katze, Hase und treffen, dann haben wir da definitiv eine Summation. Aber das ist jetzt nicht mehr wie bei einem jungen Hund, der ja grundsätzlich, wenn sich was bewegt, dieses, ich will hinterher, wenn man dann auch noch ein Hüterli ist, natürlich. Und bei einem Jagdhund natürlich auch. Ja, also das verändert sich schon mit dem Alter und dem Training, auf jeden Fall. Dennoch müssen wir es im Auge behalten und sollten jetzt nicht sagen, wo das Training, das klappt. Deshalb gehe ich jetzt wieder dreimal am Tag dorthin. Ja, also da die diesen Summationseffekt im Kopf behalten und natürlich auch wieder, dass das durchaus frustrierend ist, in der Umwelt zu sein, als Hund mit Hundegehirn und Hundebedürfnissen und auch zu wissen, wie es geht und eigentlich zu können, aber eben halt nicht zu dürfen. Und ja, da gibt's schon was, was echt nett ist und okay, aber irgendwie würde ich dennoch so gerne, ja, also so ein Konflikt, ich glaube, den kann man ganz gut nachempfinden und sich das auch einfach klar machen, dass man durchaus den Alltag entsprechend strukturieren sollte. So, und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, ob du die Jagdpuzzleteile deines Hundes kennst. Die Jagdsequenz, die hat ja so einzelne Puzzleteile und da kannst du dir vorstellen, dass diese Puzzleteile je nach Genetik, Lernerfahrung und verschieden groß sind. Ja, also wenn ich mir jetzt Kenny anschaue und ich fange mal vorne an, dann ist natürlich Belauern und Beschleichen definitiv als ein schon größeres Puzzleteil da, als jetzt bei anderen Hunden, wo man so das Gefühl hat, die hetzen irgendwie direkt los, die heben mal kurz die Nase in den Wind und zack, weg sind die. Das sieht bei Kenny als Border Collie natürlich schon anders aus. Ne? Der belauert sehr, sehr deutlich und beschleicht extremst langsam. Ich finde das tatsächlich auch mega interessant, sich anzuschauen, wie er dann so einzelne Muskeln gefühlt anspannt und so Mini-Schritte macht in der langsamsten Zeitlupe, die es so gibt. Und dann ist natürlich bei ihm das Puzzleteil Hetzen da, weil, ja, ne, Hütehund. Also ich habe mir klar gemacht, Puzzleteile, belauern und beschleichen sind bei ihm schon okay groß, aber das verstärke ich jetzt mal. Die mache ich noch größer durch Training. Und da habe ich bei ihm tatsächlich schon im Welpenalter angesetzt, dass wir so Lauerspielchen gemacht haben. Die Lauerübung, die ist super ausführlich, zum Beispiel auch in meinem Rückrufkurs drin, in meinem Selbstlernkurs. Da habe ich auch ein 0-Euro-Bundle, das packe ich dir jetzt einfach mal in die Shownotes. Da kannst du dann draufklicken und habe da schon einige Tipps auch drin. Genau, und das Belauern können und dann Stück für Stück so das Schleichen, das war so ein bisschen auch als Trick quasi, ja, das habe ich mit dem Belauern dann so Stück für Stück auch eingebaut, dass er auch beschleichen kann, habe das verstärkt, ihn passend belohnt. Und das hat dazu geführt, dass er das Belauern immer länger gezeigt hat. Ja, also das verschafft uns Menschen Zeit. Und das ist eben was. Das heißt, du musst so diese Puzzleteile deines Hundes anschauen. Und da ist jetzt völlig Schnuppe, ob du die Rassen kennst oder nicht. Du kannst deinen Hund beobachten. Ja, wenn du in jagdlicher Umwelt unterwegs bist und auch da, ich habe es ja schon gesagt, super unterschiedlich. Da sind unsere Hunde sehr, sehr unterschiedlich, was sie als jagdliche, interessante Umwelt empfinden. Und wenn du da unterwegs bist, dann lasst euch filmen oder probier du zu filmen, so oft du kannst, weil dann hast du wirklich einfach so richtig schön im Blick, wie ist denn das so, diese Puzzleteile? Belauert mein Hund irgendwie was oder ist das Gefühl, dass er da dann doch schnell ins Hetzen kommt? Und da halt wirklich nicht verbieten, wenn du siehst, dass dein Hund etwas belauert. Das ist wieder, wenn wir uns so eine Strickleiter vorstellen, ich wandere Stück für Stück diese Strickleiter nach oben. Und wenn wir uns da vorstellen, da sind eben im unteren Bereich sowas wie orientieren, fixieren, belauern, beschleichen. Und wenn du diese Strickleiterstufen verbieten würdest, so wie es ja tatsächlich auch immer noch gemacht wird, wenn es jetzt um Jagdtraining geht, dann hast du das Problem, dass diese Strickleiterstufen nicht mehr da sind. Der Hund sie quasi überspringt, weil sie nicht mehr da sind und zack, gleich nach oben geht. Der Hund wird deshalb nicht sagen, oh, ich darf nicht in den Wald gucken, ich sollte so und so bloß nicht in den Wald schnuppern, weil sonst verrate ich mich. Die machen ja super schnell Schnittmengen und sind so schlau. Ja, das vergessen Menschen immer. Das ist wirklich mit das größte Problem beim Jagdtraining, dass Menschen denken, wenn ich das verbiete, dass der da so schnüffelt oder dass der da so guckt oder dass der den Wald fixiert, dann hört der gänzlich auf mit Jagen. Aber nee, es ist ja ein Hund, ne? Warum jagt mein Hund? Ja, weil er es kann, weil er ein Hund ist. Da weiß ich immer überhaupt keine andere Antwort drauf. Und er wird das deshalb nicht aufhören. Er wird höchstens verknüpfen in deiner Nähe, wird das nicht mehr machen. Ich kenne dann Hunde, die lassen sich zurückfallen und machen das hinterrücks. und verraten sich eben nicht mehr. Sie bleiben nicht mehr am Wald stehen, weil sie gelernt haben, wenn ich das mache, dann. Sondern lassen sich so zwei Schritte hinter den Menschen fallen und rasen sofort wie die gesenkte Sau in den Wald rein. Das so viel mal zu den Puzzleteilen, zu diesen Jagdbausteinen. Ich glaube, kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man so eine Puzzleteilkette hat. Das findet man auch immer im Internet, wenn man das in der Suchmaschine eingibt, dann weißt du sofort, was ich meine. Also darüber solltest du dir eben auch im Klaren sein. Verstärkerlisten brauchen wir natürlich, um zu gucken, ja, was wäre hier eine passende Belohnung. Also es soll ja auch nicht nur eine Belohnung, sondern es soll ein Verstärker sein. Der Hund soll ja dieses Puzzleteil länger zeigen. Er soll ja länger gucken und nicht loshetzen. Und das ist schon mal ein Teil vom Fundament quasi, wenn ich irgendwie zum Stopp bei Jagdauslösern möchte. Und natürlich kann man zeitgleich das Stopp, was auch bei mir in meinem Rückrufkurs ganz detailliert erklärt ist, wenn ich das Stopp schon aufbauen möchte, na klar kannst du das, aber halt nicht in jagdlicher Umgebung. Ja, wie bei allem fangen Signale da an, wo keine Ablenkung ist, sodass du auch dein Handwerk lernen kannst und dein Hund das Signal überhaupt verknüpfen kann. Ja, also klar könntest du das zeitgleich aufbauen, aber im Normalfall, wenn man einen sehr jagdambitionierten Hund hat, dann hat man erstmal auch mit den anderen Dingen zu tun. Also Kleinschrittigkeit ist key, ja. Ich habe bei Kenny, wie gesagt, damit angefangen, dass ich die Puzzleteile verstärkt habe, zugesehen habe, dass er immer länger belauern kann, habe damit Futter, Spielzeug, dann natürlich interessanteren Dingen begonnen. Ich habe das dann irgendwann, das ist auch so ein Video, was ich schon öfter mal gezeigt habe, wie er eine Katze belauert, die weit weg ist und solche Sachen dann natürlich am Anfang mit Schleppleine, ja, wenn die passiert sind in der Umwelt, dass ich ihn erinnert habe an das Lauern und eben, ne, lauern okay, hetzen voll nicht. Und ja, da braucht es eine Absicherung. Und auch, finde ich, das ist so wichtig, machen sich viele nicht klar, dass man selbst dafür verantwortlich ist, den Hund in die entsprechende Umwelt zu bringen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das Stopp zum Beispiel bei uns im Garten geübt, dann kann ich ja nicht verlangen, dass das Stopp genauso gut klappt und ausgeführt wird wie ich laufe da hinten auf dem Feld und dann rennen da Hasen, Katzen und Rehe weg. Das ist ja was völlig anderes. Und da liegt oft die Krux, dass, ja, es wird geübt und dann macht der Hund das total perfekt und dann werden aber so diese Schwierigkeitsstufen oben ausgelassen, weil man sich dann denkt, ja, das klappt ja und dann sage ich das halt zur Not nochmal wiederholt und ein bisschen vehementer, dann wird er das schon machen. Aber es ist halt für den Hund natürlich auch was ganz anderes, ob er an einem Futterbrocken Stopp macht und an einem Spielzeug oder an einer wegrennenden Katze. Das ist uns ja eigentlich total klar. Und dann werde ich immer wieder gefragt, ja, aber wie übst du das? Ja, ich bin dann wirklich so der kleine Korinthenkacker, der da mit Schleppleine draußen rumläuft und die eben nicht schleppen lässt, sondern in der Hand hält, weil ich möchte heute Situationen fangen und Möglichkeiten haben, um üben zu können auf sicherem Boden und nicht auf ups, jetzt ist er ja doch hinterhergerannt, hat wohl doch nicht geklappt. Das gab's bei uns so nicht, ja, weil ich da wirklich immer mit Schleppleine unterwegs war und die habe ich dann verlängert und. Wir müssen da mit den Vorboten vom Vorboten vom Vorboten arbeiten und du kannst nicht mit deinem Hund beim wegrennenden Reh arbeiten, wenn du sagst, der riecht Rehe nur und steht schreiend in der Leine. Das hatten mir jetzt einige geschrieben. Ja, aber wie soll ich dann Stopp machen, wenn mein Hund schreiend in der Leine steht? Ja, natürlich fängst du da nicht an, das Stopp zu üben. Wir haben doch auch nicht angefangen mit der Mathematik-Abiturprüfung, sondern wir haben halt angefangen, die Zahlen richtig zu schreiben und erkennen zu können, was Plus, Minus und so weiter ist. Also genauso darfst du dir das bei deinem Hund eben auch vorstellen, wenn du etwas trainierst. Und gerade wenn es sowas ist, natürlich ist es viel leichter bei einem Hund, wie jetzt Timon zum Beispiel. Der war nie jagdlich ambitioniert. Der hatte sogar Schiss, wenn ein Eichhörnchen am Baum hochgerannt ist. Ja, dann hat er sich hinter mir versteckt. Ja, der hat auch mal hier die Nachbarskatze gejagt. Das fand er auch mal witzig, wenn er hinter der hergerannt ist. Aber der war nie irgendwie jagdlich ambitioniert, ja, wenn die anderen da geschnuppert haben, wie irrsinnig, weil Kenny ist auch auf Geruch zum Beispiel und da merkt man, er wird aufgeregt und die Erregungslage steigt und das hatte Timo nie. Natürlich ist das Kiki einfach, so einem Hund Stopp beizubringen und mit dem kann ich dann auch gleich in die Situation, ja, da hinten rennen 5 Rehe weg und ich sag Stopp und er macht es trotzdem, weil die Rehe für ihn ja keinerlei Reiz sind. Aber genau darum geht es mir. Wenn es ein Reiz ist, dann liegt es halt nicht am Hund, der dann, ja, da muss der da gehemmt werden, das nette Training funktioniert ja nicht, der kann ja im Garten Stopp. Und jetzt war ich aber draußen bei den Rehen, da macht der nicht Stopp. Ja klar, weil es davor, vor rennenden Rehen ja noch unzählige andere Vorboten gibt, die man üben kann. Eben Gerüche. Bei ganz vielen Hunden reicht es, an diesen vorher benannten zwei langen Grashalmen zu trainieren, weil die halt sagen, die zwei langen Grashalme sind ein Gebüsch, ein Gebüsch ist gleich wild. Und dann sind die da schon steil und schwieriger zu trainieren. Und dann brauche ich ja nicht in eine Situation gehen, wo tatsächlich wild da ist und wild wegrennt, ja, weil dann dann haben wir da echt ein Thema. Also von daher wirklich kleinschrittig. Guck, was ist Vorbote vom Vorboten und was kannst du noch kleinschrittiger angehen? Weil du ja auch verschiedene Orte ansteuern kannst. Ich habe mit Muffin tatsächlich genau das machen müssen. Der hatte, also dass er wegrennendes Wild spannend findet und wegrennende Katzen, ja, ne? Also da würde ich jetzt mal ganz platt sagen, welcher junge Hund findet es nicht äußerst spannend? Und je nachdem, gerade wenn man dann ausgeprägten Jagdinstinkt, Hütehund hat, natürlich will der da hinterher, ja. Aber es war so, wir haben so, so selten, wo wir vorher gewohnt haben, das war wirklich auch noch viel städtischer, wo es halt so zwei größere Felder gab, ansonsten halt ein Park. Und da war das kein großes Ding für ihn, das muss man ganz klar sagen. Es war aufregend, aber mit den richtigen Verstärkern konnten wir da gut üben und es war für ihn machbar. Und als wir dann hierher gezogen sind, wo wir halt nur noch quasi Wald, Feld und täglich Wild, weil das Wild steht ja bei uns hier quasi im Vorgarten. Und als wir hierher gezogen sind damals, da hoppelten auch noch drüben im Garten ohne Gartenzaun Hasen, also Kaninchen frei. Und zig Katzen und dann hatten die Nachbarn Katzenjunge, die da rumstrabern. Also der hatte echt viel zu tun hier. Das war krass für ihn. Und ich musste hier wegfahren. Der war hier nicht mehr ansprechbar. Hier war keine Trainingsmöglichkeit für uns. Das war schon auf Schwierigkeitsstufe, weiß ich nicht. Und wir konnten die Schwierigkeitsstufen davor überhaupt nicht angehen. Und deshalb habe ich ihn hier wieder eingepackt und bin wieder dahin gefahren, wo wir vorher gewohnt haben, um die Woche zu entlasten. Und da ist halt wieder die Frage, wer macht das? Sieht man das? Packt man sich da an die eigene Nase oder ist es am Ende eben doch der Hund, der ja nicht aufs Signal reagiert, obwohl ich das geübt habe? Diese Kleinschrittigkeit, das ist immer wieder, wenn ich Leute im Training habe, dieser Fokus und diese Kleinschrittigkeit, das fehlt. Und das ist unfaires Training. Das ist immer das, was ich meine, wenn ich sage, ne, du musst bitte fair mit deinem Hund trainieren. Du verlangst ansonsten Dinge, die einfach nicht okay sind und die er so nicht leisten kann. Genau, und mit meiner damaligen Tierschutzhündin, die hat auf der Straße gelebt. Die war ja knapp ein Jahr geschätzt, ja, knapp ein Jahr, knapp über ein Jahr. Das war immer so, je nachdem, welche Tierklinik man gefragt hat. Es war irgendwas um ein Jahr. Und die war richtig krass drauf mit Jagen. Also die hat sogar meinen Vater von den Füßen gehoben. Ja, wenn die irgendwo was gesehen hat oder eine Katze gerochen, die hat sowas von gezogen, dass sie sogar den von den Füßen gehebelt hat. Und ja, mit der habe ich auch nicht anders trainiert. Dieses super kleinschrittige Vorbote vom Vorboten und das Stück für Stück für Stück trainiert. Weil gerade bei Katzen, hey, du hast mit Sicherheit irgendwo im Bekanntenkreis jemanden, der Katzen hat. Dann frag doch mal, kann ich das Körbchen haben, was volle Lotte nach Katze riecht? Und dann übst du schon mal mit Katzengeruch. Ja, also sich da vielleicht auch wirklich helfen lassen oder Ideen geben lassen. Wie sieht diese Kleinschrittigkeit aus? Wie kann man da rangehen? Und bei Kenny habe ich dann auch noch immer weiter die Schleppleine verlängert. Habe das Stopp dann am Anfang dort auch geübt, wo die Erwartungshaltung war. Hier ist schon ein paar Mal etwas weggerannt. Ja. Und da wirklich die Schwierigkeitsleiter Stück für Stück für Stück bin ich abgelaufen und habe das immer wieder einfließen lassen in den Alltag. Und das mache ich ja bis heute. Ich habe letztens mal ein Video hochgeladen. Ah, ich habe das sogar als Reel gepostet dann, genau. Wie ich Kenny auf die verlorenen Suche auf der Rückspur schicke. Und da rast er ja wirklich wie wild los. Und als er so richtig im Fullspeed ist mit Rücken zu mir, habe ich das Stopp gemacht. Also er hatte eine klare Erwartungshaltung und sowas. das gehört für mich zum täglichen dazu, dass ich das auf die Ladestation lege, dass dieses Signal, was so wichtig ist für uns, dass ich auch wirklich sagen kann, doch, der ist jetzt über 8 Jahre und bei dem Hund kann ich sagen, jetzt aktuell, klar, es kann sich natürlich immer was verändern, durchhört nicht mehr gut, sieht nicht mehr gut, hat Schmerzen, wird krank, was auch immer. Es gibt ja mehrere Veränderungsdinge. Aber jetzt aktuell kann ich definitiv mit Vehemenz sagen, der ist in allen Situationen zu stoppen. Und das habe ich geübt. Und das macht er nicht, weil er Angst hat, das Stopp, sondern weil er richtig Bock drauf hat, zu stoppen. Weil der Verstärker passend gewählt wird und weil wir es so oft üben. Also das sind in Situationen, ja, da gibt es Situationen, wo ich sehe, er guckt schon hinterher dann und boah, krass. Aber er hat quasi ja so gefühlt reflektorisch auf das Stopp reagiert, weil er halt immer reagiert, weil er das schon so oft in seinem Leben gemacht hat. Ja, genau. Also das wäre eben der Weg zum Stopp trotz Jagdreizen. Und ja, ich gebe dir absolut recht, wenn du einen Hund hast, wie jetzt zum Beispiel auch meine Tierschutzhündin, die ja Jagderfolg hatte, die sich ernährt hat, ja, die gejagt hat und einen sehr, sehr ausgeprägten Jagdtrieb hatte, dass das natürlich kein, der Hund läuft so easy peasy, verlässlich, überall frei. Da bin ich immer so und das werde ich auch immer sein, dass ich eben sage, ich setze kein Signal oder wie sagt man so schön, Gehorsam über das Leben meines Hundes. Also die war immer, wenn wir in der Nähe von Landstraßen waren oder ich eben in Gebieten unterwegs war, wo ich nicht sagen konnte, ist hier wildreich oder nicht, da habe ich dann doch lieber die Schleppleine dran gelassen und je nachdem habe ich die mal auch in die Hand genommen, stückweise, phasenweise. Also dass die jetzt so ganz nackig im Freilauf war, war die nicht überall. Ja, und das finde ich aber gar nicht einschränkend, auch für den Hund nicht, wenn ich das entsprechend mache. Klar, wenn ich jetzt sage, nö, ich wohne aber im Wald, ich gehe jetzt jeden Tag in den Wald, das ist so. Und dann wird der Hund halt sein Leben lang an der Flexileine geführt, habe ich ein richtig, richtig großes Problem damit. Aber da kann ich ja für sorgen, dass man über strukturierte Wege und wo gehe ich spazieren, dass ich die Frustrationslast minimiere und. Da kann ich so viel für sorgen, dass der Hund dennoch Freilauf hat, täglich, ganz oft die Woche, aber nicht immer und überall. Und entsprechende Auslastungen, die natürlich diese Jagdreize einbeziehen, das ist so wichtig. Also sonst hat man keinen Erfolg. Ja. Dieses, ich verbiete das meinem Hund und der darf das nicht mehr, wird einen nicht zum Erfolg bringen, weil es ist ja die Natur des Hundes. Und wenn dieser Hund das Bedürfnis extrem ausgeprägt hat und da dann einfach hinzugehen, zu sagen, nee, das darfst jetzt halt nie wieder, ist keine sichere Nummer, sondern ja eher die sichere Nummer für Frust. Und der knallt uns dann in anderen Themen definitiv wieder um die Ohren. Von daher, ja, geh da kleinschrittig ran. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Auch wenn ich irgendwie so ein bisschen hören kann, dass das nicht die Antwort ist, die du gerne gehabt hättest. Ja, also das Stoppsignal hat Arbeit gemacht. Ich habe das aber gar nicht als Arbeit empfunden, weil ich das von Anfang an, also gerade bei Kenny, habe ich das ja wirklich ab Welpenalter an. Das war so das Wichtigste und mit das Erste, was ich mit ihm gemacht habe. Noch ehe er Sitz, Platz, Bleib oder irgendwelche Chosen konnte, konnte er das Stopp. Und habe das immer weiter trainiert und verfeinert und gefestigt. Und das war für mich keine Arbeit. Das war ja gemeinsames Training. Ich meine, wenn ich mir einen jungen Hund hole, ja, dann ist ja klar, dass ich mit dem etwas machen möchte und ich habe das in den Alltag einfließen lassen. Mit Sinn und Verstand, mit Nachdenken und mit Bedacht, ja. Aber nicht, dass ich, boah, so eine Arbeit, ja. Sondern das war halt so in den Alltag einfließen lassen und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das macht es immer noch. Gut, ich hoffe, das ist eine Antwort, die dir weiterhilft und das erklärt das ein bisschen mehr. Und bevor ich das jetzt wieder in eine Story packe, die nach 24 Stunden weg ist, habe ich jetzt eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und ich denke, da ist jetzt egal, welches Signal wir uns angucken, das kannst du ganz gut übertragen und dir da Infos rausziehen, wie das faire, kleinschrittige Training aussehen sollte. Ich freue mich wie immer über den Austausch und wir hören uns nächste Woche.